Hallo, herzlich willkommen bei Def Radio auf der 102,6 bei Free FM. Unser Thema heute ist psychoakustische Komprimierung. Ich erzähle euch was über MP3. Im Studio heute sind Mirks, Meth und ein Sondergast, die liebliche Theresa, die uns die News vorlesen wird.
Aus einigen interessanten News, wie Walmart startet RFID-Pilotprojekt, Google geht an die Börse, Funknetz hier, Funknetz da und WLAN-Hotspots im Münztelefon, haben wir uns was ganz Besonderes rausgepickt. Nämlich feierte die Programmierersprache Basic gestern ihren 40. Geburtstag. Heise News schrieb dazu einen netten Artikel, den wir kurz zusammenfassen wollen. Gestern vor 40 Jahren liefen um 4 Uhr morgens, Ortszeit New Hampshire, erstmals zwei Basic-Programme simultan auf dem Großrechner GE225 von General Electric in der Mathematikabteilung des Dartmouth College in amerikanischem Hannover. Basic, der Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, wurde von den Professoren Thomas E. Kurz und dem Ungarn John G. Kemeny entwickelt und sollte eine Alternative zu den damaligen professionellen Programmierersprachen Fortran und Algol sein. Berühmt wurde ihre Erklärung, dass Basic so einfach sei, dass selbst Hausmeister Programme schreiben könnten. Weil die Sprache das strukturierte Programmieren nicht unterstützte und auch bei der Modellierung von Datenstrukturen arg beschränkt war, fiel das Urteil der Wissenschaftler indes vernichtend aus. Berühmt wurde der Ausspruch von Edgar Dijkstra, dass es unmöglich sei, Studenten gutes Programmieren beizubringen, wenn diese zuvor mit Basic vergiftet worden und damit jenseits aller Hoffnungen auf geistige Regeneration abzuschreiben sind. Abseits der Wissenschaft jedoch florierte Basic. Es war so einfach, dass Zeitschriften Programmlistings abzudrucken begannen und damit die Welle in Gang setzten. Und zu guter Letzt noch eine Schreckensmeldung. Orbital hört auf. Wie wir letzte Woche feststellen mussten, haben die Brüder Phil und Paul Hartnoll angekündigt, dass ihr kommendes Album, Blue Album, ihr letztes sein wird.
Herzlich willkommen, hier ist Def Radio, dem Chaos im Äther Ulm. Wir sind hier im Studio und berichten euch heute, wie schon gesagt, über psychoakustische Komprimierung und MP3s und geben euch da ein paar nette Informationen. Und bevor ich jetzt richtig loslege, möchte ich erstmal ein paar Grundbegriffe klären. Was ist Musik? Was sind Geräusche? Wie stellt man sie dar? Was sind Samplingraten? Was Quantisierung und so weiter und so fort? Okay. Musik, Geräusche, Töne sind, wie wir sicher alle wissen, Schwingungen eines festen Körpers, wie zum Beispiel einer Lautsprechermembran. Und das ist bekanntlich ein analoges Signal. Und wenn ich so ein Signal am Computer oder auf digitalen Systemen speichern möchte, muss ich es vorher digitalisieren. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich euch vorstellen möchte zuerst, ist die sogenannte Pulscode-Modulation. Und die funktioniert folgendermaßen. Ich habe ein Signal, also irgendeine Welle, eine Sinusschwingung, ich weiß es nicht, und möchte diese eben auf einem digitalen System speichern. Dann geht man folgendermaßen vor. Man quantisiert diese Welle. Das sieht so aus, dass man Proben von dieser Welle nimmt, also von mir aus alle 0,05 Millisekunden schaue ich eben, wie die Membran geschwungen ist oder welcher Position sich gerade befindet und trage dann diese Werte ab. Das war jetzt ein bisschen unübersichtlich, deshalb mache ich es gleich nochmal. Und zwar dieses Quantisieren ist ein Testpunkte von der Welle nehmen. Zum Beispiel möchte ich ein Signal, das 5 Sekunden dauert, aufzeichnen, dann denke ich mir, dass ich von mir aus 50.000 Testpunkte nehme, die werden bestimmt reichen und dann schaue ich eben, wie zum ersten Mal die Schwingung aussieht, also die Schwingung, wie sie bei der zweiten Testpunkt aussieht und beim dritten und diese Werte trage ich dann ab. Und die Anzahl der Testpunkte, wie viele Testpunkte ich nehme, das nennt man Samplingrate. Also CD-Qualität, also bei der CD zum Beispiel, hat man eine Sampling-Rate von 44.100 Hertz. Das heißt, wenn ich eine Sekunde Musik habe, dann wird diese Welle 44.100 Mal in der Sekunde abgetastet. Und der zweite Wert, der noch eine Rolle spielt bei der Pulscode-Modulation, ist eben dann die Auflösung, wie hoch, also wie ich den Testpunkt dann speichere. Also das kann ich in dem Fall mit 8-Bit, 16-Bit oder von mir aus auch 1-Bit machen. Also eine 1-Bit-Auflösung wäre dann in dem Fall, ist die Schwingung gerade positiv, dann trage ich eine 1 ein, ist sie negativ, trage ich eine 0 ein. Dass die Qualität dementsprechend schlecht ist, das kann sich jeder denken, oder für sie klein. Üblicherweise nimmt man für eine CD-Qualität, in diesem Fall 16-Bit. Das heißt, ich habe 65.536 Möglichkeiten, eben die Position der Welle im Augenblick anzugeben. Und das wird zum Beispiel bei digitalen CDs so gemacht, also bei Kompaktdisc. Und zwar, stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt der Erfinder von der CD und ich überlege mir, wie viele Daten da so drauf passen. Dann denke ich mir, okay, der Mensch hört bis 20.000 Hertz, also 20 Kilohertz, und diese Frequenz soll eben noch auf der CD darstellbar sein. Dann muss ich überlegen, welche Samplingrate ich nehme. Und da gibt's jetzt so eine kleine Regel, dass man, wenn man so eine Welle sauber abtasten möchte, dass man immer das Doppelte der maximalen Frequenz, die man auf dem Träger dann speichern kann, verwenden muss. Und man hat sich gedacht, okay, die maximale Frequenz, die ich nehmen will, ist halt ein bisschen über dem hörbaren Bereich, sagen wir mal so 22.050 Hertz soll da als kleinste Auflösung draufpassen. Dann mache ich das Doppelte davon, da bin ich plötzlich bei dieser magischen 44.100 Herzzahl, die CDs haben. Und dann denke ich mir, dass ein Bit zur Darstellung von der Position der Welle ein bisschen wenig sind, nehme ich doch 16-Bit. Und dann habe ich noch Stereo, das heißt, ich habe dieselbe Datenmenge zweimal sozusagen. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne, also die ganzen Daten heißen so viel wie, ich taste in der Sekunde 44.100 Mal ab. Und wenn ich eine Sekunde Musik habe, heißt das, dass ich 44.116 Bit habe. Und wenn ich das zusammen multipliziere und mit 2 multipliziere, weil ich Stereo habe, dann komme ich eben dann auf die, auf die Menge, die eine Sekunde Musik bei eben dieser CD-Qualität verbrauchen. Das sind in diesem Fall 1,4 Megabyte pro Sekunde. Das heißt, wenn ich eine Sekunde Musik in CD-Qualität haben will, verbraucht das 1,4 Megabyte pro Sekunde. Das ist ungefähr eine Diskette. Und das ist schon verdammt viel. Deshalb, also daraus verständlich, weshalb man sich überlegt, wie man das kleiner machen kann, denn damals waren die Internetbandbreiten noch nicht so großartig und heute sind sie es teilweise immer noch nicht so ganz. Und ein Lied oder Sprache von 5 Minuten an zu übertragen, sind gigantische Datenmengen und das ist einfach unmöglich. Und deshalb muss man sich Gedanken machen, wie man sowas kleiner kriegt, wie man das komprimieren kann, wie man das reduzieren kann. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist MP3 und die werde ich wohl nach einem Lied nochmal genauer erzählen. Wieder zurück bei Def Radio, dem unheimlich chaotischen Chaos im Ulmer Äther. Unser Thema waren MP3s und psychoakustische Komprimierung. Ich habe vorhin eine kleine Einleitung gemacht, ein bisschen wirr und bin gleich deswegen mal geschimpft worden. Deshalb werde ich es nochmal sauber wiederholen, damit auch alle das mitgekriegt haben, weil es eigentlich Grundwissen ist, was man eigentlich wissen sollte. Okay, nochmal. man hat eine Schwingung, zum Beispiel die Schwingung eines Lautsprecherfells. Und das hat ja zu einem bestimmten Augenblick eben eine bestimmte Position, also ob es sehr weit draußen ist oder sehr weit drin, je nachdem halt, was da gerade gespielt wird. Und mein Ziel ist jetzt, diese Bewegung oder diese Welle eben digital zu speichern und digital darzustellen. Jetzt ist ja die Bewegung oder diese Welle ist ja analog. Und um sie digital zu speichern, brauche ich diskrete Werte. Und das mache ich eben bei diesem Pulscode-Modulationsverfahren so, dass ich eben immer zu bestimmten Augenblicken gucke, wo ist das Fell im Augenblick. Und wie oft ich gucke, das ist eben die Samplingrate. Das heißt, wenn ich fünfmal in der Sekunde schaue, wo ist das Fell gerade, habe ich eine Samplingrate von 5 Hertz, fünfmal in der Sekunde, ist auch klar. Jetzt ist es aber so, jetzt habe ich dann 5 Punkte, Punkt 1 sagt, das Fell ist hier, Punkt 2 sagt, das Fell ist da. Das ist jetzt schon mal ziemlich ungenau, weil so ein Fell schwingt, also der ziemlich schnell und ich weiß nicht, so ein hoher Pfeifton zum Beispiel schwingt eben 22.000 Mal in der Sekunde oder 20.000 Mal in der Sekunde und da reicht eine Samplingrate von 5 nicht, um das gescheit darzustellen. Deshalb bräuchte man für gute Qualität auch eine hohe Samplingrate. Bei CD-Qualität war die eben 44.100 Hertz, also ca. 44,1 Kilohertz. Wie man darauf kommt, erkläre ich gleich. So, jetzt habe ich meine Testpunkte und die kann ich dann eben in irgendeinem System speichern und es ist so, dass man eine maximale Auslenkung von einem Fell hat. Und jetzt kann man sagen, okay, ich reserviere, also ich sag, ich stelle die Position dieses Felles mit einem Byte dar. Das heißt, ich habe 255 Stellungen, die das Fell quasi annehmen kann. Das ist wieder relativ ungenau, weil eben so ein Fell eben sich analog bewegt und ich es halt gerne genauer abgestuft haben möchte. Deshalb nimmt man dann zum Beispiel eine, ich habe den Namen jetzt vergessen, heißt das Bitrate oder Qualität? Ich habe es nicht genau vergessen, ich habe es gerade vergessen. Verwendet man eben zum Speichern von dieser Position eben 16 Bit. Die sind ganz in Ordnung, man kann auch mehr nehmen, keine Ahnung, 30 Bit, aber das ist dann Verschwendung, weil 16 Bit sind meistens in Ordnung. Jetzt gibt's da unterschiedliche Qualitäten. Es gibt Radioqualität und CD-Qualität und Telefonqualität und die unterscheiden sich eben in Samplingraten und diese Bitbreite und was weiß ich was. Zum Beispiel Radio, Telefonqualität ist Mono meistens, das heißt, ich muss meine Welle nur einmal speichern. Bei Stereo habe ich jetzt zwei verschiedene Wellen, also brauche ich halt die doppelte Menge, hat zweimal 16 Bit, halt für das eine Fell, sag ich jetzt mal, das andere Fell. Und man überlegt sich halt dann, wie, also bei CD-Qualität, wie genau will ich eben die Welle nachbilden können. Und dann hat man sich eben gedacht, gut, der Mensch hört 20 Kilohertz maximal, im Alter sinkt das auch noch. Und haben wir noch ein bisschen was drauf, dass wir eine bessere Qualität haben, sagen wir mal 22 1050 Hertz, dann muss ich das verdoppeln, wegen dieser einen geheimnisvollen Regel, die ich nicht genau erwähnen will, die eigentlich ganz einfach ist, allerdings, dann komme ich auf meine 44.100 Hertz Samplingrate und dann möchte ich noch Stereo haben und 16 Bit pro Abtastsignal, dann rechne ich einfach 44.100 mal 16 mal 2 und dann komme ich eben auf meine 1,4 Megabyte pro Sekunde Bitrate. So, ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klarer jetzt, wo ich mich wieder für diesen Sendeblock gesammelt habe. So, 1,4 Megabyte pro Sekunde. Das ist wie gesagt schon verdammt viel und man hat eingesehen, dass es einfach zu viel ist und deshalb muss man das kleiner kriegen. Dazu versucht man zum Beispiel die Daten zu komprimieren. Und da kann man so die klassischen Komprimierverfahren drüber hauen, Huffman oder was ich was. Und also die verlustfreien Komprimierungen zum Beispiel, die sind aber nicht so gut bei, ich sag jetzt mal Sound. Da hat man üblicherweise Komprimierungsraten von 1 zu 2. Und man hat sich jetzt gedacht, während man bei wichtigen Daten, ausführbaren Dateien, die gepackt werden, eben ganz genau verlustfrei eben komprimieren muss, ist das ja bei Audiodaten ist es gar nicht nötig. Also da ist es nicht so schlimm, wenn mal, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ein Knacks drin ist oder so ähnlich. Also gibt es bei Audio- oder auch Videodateien verlustbehaftete Komprimierung. Es ist eigentlich keine Komprimierung im eigentlichen Sinne, sondern es ist eher eine Reduktion. Also man spricht ja auch von Reduktion. Aber ich würde das in dieser Sendung einfach synonym verwenden. Das ist alles klar eigentlich. Wenn man sich überlegt, wo kann ich reduzieren, fallen ein auf Anhieb drei Sachen ein. Und zwar eine ziemlich große Zahl bei der CD-Qualität waren eben diese 44.100 Hertz, die Samplingrate, wo ich halt ziemlich viele Bytes habe. Und dann denkt man sich, ja gut, dann nehme ich halt eine niedrigere Samplingrate. Zum Beispiel 22.050 Hertz nur, dann ist meine Auflösung nicht mehr so gut, aber die Datei hat sich halbiert. Natürlich leidet dann auch die Qualität runter und man kann dann an der Samplingrate rumspielen, um die Audiodaten ein bisschen kleiner zu kriegen. Dann, was auch funktioniert, sind die Kanäle zu reduzieren. Wenn ich zum Beispiel Stereo habe oder es gibt auch Audiodateien mit mehreren Kanälen, mehr Kanälen als zwei, dann kann ich das zum Beispiel auf Mono reduzieren, dann habe ich wieder halbiert. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, die Daten, also die Testwerte eben nicht in Form von 16-Bit zu speichern, sondern nur 8-Bit oder 4-Bit, was dann sicher sehr grauenhaft klingt, aber für manche Anwendungen mag es vielleicht reichen. Zum Beispiel Telefon, da ist nicht so viel nötig. Und dann kann man Bitraten von 1,4 Megabyte schon einiges drücken, aber es ist immer noch ein bisschen groß. Und einen anderen Weg geht man dann mit der psychoakustischen Komprimierung. Also es hat angefangen in den 80er Jahren, und zwar war das irgendeine Gruppe, ich weiß es nicht mehr genau, an der Friedrich-Alexander-Universität, und die haben sich gedacht, dass sie eben reduzieren könnten, indem sie die Wahrnehmungsschwächen des Gehörs ausnutzen. Also das Gehör des menschlichen Gehirns hat so ein paar Schwächen. Man kann sie, ich sage jetzt mal, mit optischen Täuschungen nur eben auf akustischer Ebene vergleichen, und die werden ausgenutzt, um Daten zu reduzieren. Wie das genauer funktioniert und welche es sind, erzähle ich dann gleich. 87 dann hat dann das Fraunhofer-Institut diese Idee aufgegriffen und weiterentwickelt und hat dann 3 Jahre später ein Patent in Deutschland erreicht. Und drauf gab es halt dann eben von der ISO dann auch gleich einen Standard, und zwar eben diesen MPEG-Standard. MPEG heißt Motion Picture Experts Group. Und dieses MPEG ist nicht ein Standard, sondern das ist eine ganze Standardfamilie, die eben Audio und Video, Komprimierungen und Formate und diverses umfasst. ISO und Standard heißt nicht, dass es frei ist, denn für die Encoder, die eben komprimieren, gibt's relativ hohe Lizenzgebühren, wobei die Decoder lediglich frei sind, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke schon. Was im Standard sehr genau beschrieben sind, ist, wie man die Dateien dekodiert, also abspielt. Was die Komprimierung oder das Encoden angeht, ist der Standard relativ frei gehalten, um möglichste Flexibilität zu wahren. Die unterschiedlichen Algorithmen, welche und auch Tabellen, welche Frequenzen gefiltert werden und wann und wie und wo, das ist dem Entwickler freigestellt. Das Fraunhofer-Institut hat einen Beispiel-Encoder, Quelltext, glaube ich, veröffentlicht, um sich das anzusehen, und Audiophile sind auch der Meinung, dass der Fraunhofer-Algorithmus da sehr gute Qualität liefert. Es gibt noch andere, zum Beispiel dieses X-Sing in der Art. Der hatte die Schwerpunkte weniger auf Qualität, sondern mehr auf Geschwindigkeit gesetzt, und er encodet zum Beispiel so, dass er die Frequenzen, die relativ hoch sind, die ein Mensch sowieso nicht hören kann, rigoros abschneidet. Das heißt, alle Frequenzen, die über 17 Kilohertz, glaube ich, liegen, werden gecuttet, und dadurch ist das Ding sehr schnell, aber es ist auch ein bisschen grob an manchen Stellen. Das ist dann der Fraunhofer-Algorithmus angenehmer oder qualitativ hochwertiger, möchte ich sagen. Genau. Das Encoden selber dauert relativ lang, es ist sehr aufwendig. während das Abspielen eigentlich ziemlich flott läuft. Das hat mit dem Algorithmus zu tun. Erkläre ich gleich. Ich habe jetzt irgendwie fast 11 Minuten geredet und ich denke, ich sollte mal wieder ein bisschen Musik spielen, damit die Leute vor dem Radio nicht einschlafen. Und damit sie auch garantiert nicht einschlafen, werde ich jetzt auch ein bisschen flotteres Lied spielen. Nämlich, habe vergessen, wie es heißt, aber ich spiele es einfach mal. Die Playlist seht ihr dann im Internet. Viel Spaß. Aua, jetzt habe ich mir gerade Traubensaft ins Auge gespritzt und das brennt. Herzlich willkommen bei Death Radio. MP3 ist unser Thema. So, jetzt habe ich schon viel Theoretisches geredet, ungefähr eine Stunde lang mit Musik, und jetzt kommen wir endlich mal genauer zu MP3. Und zwar, es gibt ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese MPEG-Standards, und zwar gibt es da unter anderem MPEG 1, MPEG 2 und MPEG 3. Und MP3 gehört zum MPEG 1 Audio-Standard. Also der Name MP3 ist da ein bisschen verwirrend. Und zwar ist es so, diese MPEG-Versionen 1, 2, 3 und 7, habe ich auch schon mal gehört, werden unterteilt in kleinere Standards, sage ich mal, und zwar den sogenannten Layers. Und da gibt es beim MPEG 1 Audio-Standard zum Beispiel 3 Layers. Das eben Layer 1, Layer 2, Layer 3. Und MP3 ist dann eben eigentlich MPEG 1 Layer 3, also müsste es heißen. So, wir kommen jetzt da konkret zu den psychoakustischen Effekten jetzt endlich. Und zwar hat sich MPEG folgende Komprimiermöglichkeiten einfallen lassen. Nämlich das erste ist folgendes. Und zwar, der Mensch hört ja eben in dem Bereich von 20 Hertz, also relativ tiefen Tönen gerade so, bis 20 Kilohertz. Und er hat so einen ganz besonders empfindlichen Bereich, der geht von 4 Kilohertz bis 2 Kilohertz, glaube ich. Und darin liegt dann nochmal die Sprache. Und es ist jetzt so, dass die Frequenzen, die jetzt nicht im empfindlichen Bereich liegen, eben lauter sein müssen. Das heißt, ich habe je nach Frequenz eben unterschiedliche Hörschwellen. Und das ist eben der Punkt, wo MPEG ansetzt, und zwar Entschuldigung, und zwar ist es so, dass zum Beispiel ein relativ tiefer Ton von, ich weiß es nicht, 400 Hertz oder so, oder lass es 1000 Hertz sein, nicht gehört hat, wenn er nur ein paar Dezibel hat. Und der Trick ist jetzt, dass eben diese Frequenzen, die unterhalb dieser Hörschwelle fallen, rausgeschmissen oder gekickt werden. Welche das sind, ich weiß nicht, wie man das herausgefunden hat, ich nehme einfach experimentell, das ist allerdings auch individuell unterschiedlich, aber man hat so eine grobe Tabelle, eben welche Frequenzen, also welche Hörschwellen haben. So, das ist eben so die Komprimierung durch die Hörschwelle oder die Reduktion durch die Hörschwelle. Und ein zweiter sehr wichtiger Punkt ist die Maskierung oder das Masking. Und zwar gibt es da zwei Stück. Da haben wir einmal das permanente Masking. Kann auch anders heißen. Ich habe den Namen gerade vergessen, aber da gibt es mehrere Ausdrücke. Aber gemeint ist damit Folgendes. Und zwar, laute Frequenzen überdecken leisere ähnliche Frequenzen. Also laute Frequenzen überdecken leisere ähnliche. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schwingung habe von 1000 Hertz wieder mal und habe die eben in 60 Dezibel, dann höre ich eben eine Schwingung mit 1100 Hertz, oder ich weiß nicht genau, wie groß die Auflösung ist, die eben leiser ist, nicht. Und das nennt man Masking, das ist permanente Masking. Da geht es auch eine nette Metapher, und zwar kann man sich das vorstellen wie beim Flugzeug. Wenn man ein Flugzeug am Himmel fliegen sehen tut, dann klappt das wunderbar, so lange, bis es vor die Sonne kommt. Wenn das Flugzeug vor der Sonne ist, dann kannst du es nicht mehr sehen, weil die Sonne einfach alles überdeckt und dann kannst du halt nicht richtig reinschauen. Und so ähnlich ist es halt bei diesem permanenten Masking oder Maskieren auch. Dann, Entschuldigung, das zweite, was wir haben, was auch sehr interessant ist, das temporale Masking, heißt glaube ich auch spontanes Masking, und ich habe noch sehr viel mehr Namen gefunden. Das funktioniert so ähnlich, und zwar wenn ich einen lauten Ton habe und danach folgt ein anderer Ton in einer leicht anderen Frequenz, dann ein leiserer Ton, dann geht dieser unter, aber danach folgt heißt so innerhalb, ich weiß nicht, die Schwelle waren glaube ich 5 Millisekunden. Das heißt, wenn ich einen lauten Ton habe und innerhalb von 5 Millisekunden kommt ein leiser Ton, dann höre ich diesen leisen Ton oder diese Frequenz nicht und ich kann sie wieder reduzieren, rausschmeißen. Interessanterweise oder sehr bemerkenswert ist, dass es anscheinend auch andersrum funktioniert. Ich habe es noch nicht getestet, muss ich unbedingt mal machen, interessiert mich brennend. Und zwar, wenn du einen leisen Ton hast und unmittelbar danach folgt ein lauter Ton, dann höre ich den lauten Ton nicht. Und das ist schon eigentlich ziemlich cool. Da muss man mal rumbasteln, ob das auch wirklich so ist. Weil, wer weiß, was die Medien da so schreiben, wo ich meine Informationen her habe. Das waren, so, ja doch, einen psychoakustischen Effekt habe ich auch noch, den ich beinahe vergessen. Und zwar fällt der unter das Stichwort Joint Stereo. Ich habe da noch ein paar andere Worte gefunden oder Begriffe, die ich jetzt dummerweise nicht aufgeschrieben habe und jetzt wieder mal vergessen. Es tut mir leid, dass ich so verstreut bin. Joint Stereo beruht auf folgender Tatsache, und zwar können bestimmte Orte nicht räumlich zugeordnet werden. Also es ist ja so, wenn ich einen Ton höre, dann trifft er links und rechts bei den Ohren zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Und diese zeitliche Verzögerung nutzt das Gehirn, um eben ja, zu registrieren, woher dieser Ton kam. Und bei tiefen Tönen ist das eben so, dass, ich glaube, die Wellenlänge zu breit ist oder ich weiß es nicht, da schafft es das Gehirn es nicht, die Quelle zuzuordnen. Den Effekt sieht man zum Beispiel auch bei Musikfetischisten. Man kann Mitteltöne, also die Boxen, kann man so ausrichten, dass man halt im Raum seine Punkte hat, indem man eben seinen optimalen Klang hat und alles ist wunderbar. Bei Subwoofern ist es aber wurscht eigentlich, wo du sie hinstellst, weil da kann der Mensch das nicht zuordnen, wo das geht. Und bei Joint Stereo ist es eben so, wir hatten ja bei Stereo immer zwei Kanäle und man muss ja für beide Kanäle eben diese Daten speichern. Und jetzt hat man sich gedacht, wenn ich bei tiefen Frequenzen sowieso nicht zuordnen kann, ob der Ton von links oder von rechts kommt, dann muss ich das auch gar nicht speichern. Daher auch der Name. Dann macht man es eben so, dass man für beide Kanäle eben dann ich sag jetzt mal Sample, wobei der Begriff nicht ganz richtig ist, ein Sample für diesen Bass dann quasi hat. Und so kann man dann wieder einiges sparen. Das waren so die akustischen Tricks bei MPEG, und dann haben sie noch diverse andere Sachen einfallen lassen. Zum Beispiel über die einzelnen Daten wird dann noch ein Huffman-Komprimierung drüber gelaufen. Wer sie nicht kennt, ich kann sie kurz erklären. Und zwar ist es so, dass ja bekanntlich alle Zeichen im Computer eben, sagen wir mal, 8-Bit oder so breit sind oder eine bestimmte feste Bitbreite haben. Und einige Zeichen, zum Beispiel bei deutscher Sprache oder so, kommen besonders häufig vor, wie zum Beispiel das E. Und der Gedanke bei der Huffman-Komprimierung ist eben, dass die Zeichen, die ganz besonders häufig vorkommen, dass man die eben nicht mit dieser konstanten Bitbreite, sondern mit einer variablen Bitbreite kodiert. Das heißt, man macht es zum Beispiel so, dass das Y, das selten vorkommt, dann von mir aus mit 12-Bit kodiert und das E, das häufig vorkommt, mit nur, ich weiß jetzt nicht, 2-Bit, war jetzt willkürlich, komprimiert, und dadurch kann man den Text sehr, sehr klein kriegen, und ich glaube, das ist sogar eine ziemlich optimale Komprimierung, so verlustfreie Komprimierung, soweit ich das recht in Erinnerung habe. Wie man welchen Zeichen welche Bitfolge zuordnet, dafür gibt es einen Algorithmus, aber den erkläre ich jetzt nicht, der hat ja nichts zu suchen, aber den findet man auf jeder, ja, auf, keine Ahnung, im Internet oder in der theoretischen Informatikvorlesung oder wo auch immer. Einfach mal ein Algorithmenbuch kaufen und nachlesen, da steht das garantiert drin. Und bei MPEG gibt's da noch was, und zwar gibt's da eine Quantisierung, und zwar ist das eben nicht die Quantisierung, die wir eben bei dieser Pulscode-Modulation hatten, eben dieses Zerstückeln von der Welle in Testpunkte, sondern es ist eine andere Quantisierung, wo eben noch ein bisschen gepackt wird. Wie das genau funktioniert, kann ich ja später noch erklären. Das hat jetzt nicht so, ja, hat jetzt nichts zu suchen. Das mache ich auch nochmal. Jetzt werde ich wieder ein bisschen Musik spielen. Und zwar, haben wir das schon?
Ja, DJ Shadow.
Ah ja, super.
Stem.
Hallo, hier nochmal Theresa. Ich bin jetzt hier, um den allgemeinen, leis vorherrschenden Verwirrungszustand etwas zu klären. Und ich löse jetzt erstmal auf, das war jetzt nicht Stem Long Stem, sondern Giving Up the Ghost. Und Stem Long Stem kommt jetzt, beides aber von DJ Shadow. Okay.
Hallo, hallo, hier sind wir wieder bei Def Radio, dem Chaos, dem Ulmer Äther. Schon langsam am Ende angelangt und noch dabei, irgendwelche Korrekturen zu bringen, kann ich auch gleich welche weitersagen. Und zwar vorhin bei der Bitrate der CD-Qualität von 1,4 Megabyte pro Sekunde ist mir ein kleiner Rechenfehler unterlaufen. Und zwar, es sind nicht Megabyte, es sind Megabit. Ganz genau, das sage ich einfach mal so kurz daher, das passt dann schon. Und da ich relativ heiser wäre, wäre es eigentlich ganz klasse, wenn jemand mit einem Gutsel oder Kaugummi ins Studio vorbeikommen würde. Es wäre großartig. Wo das Studio ist, findet ihr auf der Homepage. Homepage ist ein gutes Stichwort, denn da findet ihr auch den Link in den Chat für den, der noch nicht drin ist. Ist der IEC-Chat, den Link habe ich vergessen, aber schaut einfach auf der Homepage. Und zwar ist das http://ulm.ccc.de/dev/radio. Ganz genau. So. Dann im Chat haben wir noch mitgekriegt, dass wir Theresa behalten sollen. Also ich werde mein Bestes geben, da einen festen Vertrag zu kriegen, dass wir in Zukunft immer ihre Stimme hören dürfen für die News und andere Dinge. Und ich will wieder weitermachen mit unserem Thema, wie schon oft heute gesagt, MP3 und psychoakustische Komprimierung. Ja, genau. Ich hatte vorhin gesagt, dass es eben mehrere MPEG-Versionen gibt, 1, 2, 3, weiß ich wie viele. Und MP3 gehört eben zu der der Version 1, MPEG 1. Und es gibt da eben diese drei Layer. Also Layer 1, Layer 2, Layer 3, da auch der Name MP3. Diese Layer unterscheiden sich eben in ihrer Komplexität der Algorithmen. Das ist beides. Also alle drei sind irgendwie dasselbe Prinzip, aber sie sind eben dann unterschiedlich gut in der Komprimierung als auch in der Qualität. Zum Beispiel MPEG 1 Layer 1 hat eben ungefähr eine Komprimierungsverhältnis von 3:1 oder 1:3, je nachdem, was man sieht, bis, ich weiß nicht mehr, je nachdem, wie man eben mit den Bitraten runtergeht. Bei Layer 2 sind es dann schon 6:1 und bei Layer 3 eben unseren MP3s, wie wir sie kennen, sind dann schon 11:1, 10:1, so in der Größenordnung. Wobei man eben durch Reduktion der Kanäle und Sampling-Rate auch noch Komprimierungsraten bis 100:1 kommen kann. Natürlich unter Beeinflussung der entsprechenden Qualität. Layer 1 und Layer 2 sind relativ einfach und schon eben als Schaltung entwickelt. Also gibt's direkt als Hardware die Encoder. Bei Layer 3 ist mir keine Schaltung bewusst, dass sowas schon gibt oder so. Ich kann ja mal irgendwie in den Chat fragen oder falls jemand da genaueres weiß, kann er mal anrufen. Michael weiß das sicher. Michael, wenn du uns hörst, ruf doch mal im Studio an. Dann können wir das klären. Genau. Die Anforderungen, die an MP3 gestellt worden sind, habe ich ein paar zusammengeschrieben. Es gab einige. Ich habe mal ein paar hier. Und zwar, MP3 ist streamfähig. Und zwar ist das eigentlich ein headerloses Dateiformat. Das wird einfach so gemacht, indem die Datei aus mehreren Frames besteht, die dann die nötige Information haben. Was auch noch wollten ist, dass man in einer MP3 frei herumspringen kann, also vor- und zurückspulen, ohne dass man eben da viel bearbeiten muss. Und was ich irgendwo gelesen hatte, war Reverse Playing. Ob die damit meinen, dass man die Datei einfach rückwärts abspielen kann, bin ich mir nicht sicher, aber ich dachte, ich werf's mal rein, damit ich noch ein bisschen Zeit verschwenden kann hier in der Sendung. Macht nur Spaß. Genau. Der ID3-Tag, der ist nichts Standard oder so bei der MP3 enthalten, sondern der wurde nachträglich von Bastlern und was ich was so dazu definiert, sage ich mal. Und zwar ist das lediglich eine Struktur, wo eine Kennung drin steht. Ich glaube, es war Tag, T-A-G. Dann solche Dinge wie Name des Interpreten, Name des Albums, Titel des Stückes, Genre. Und dieser Tag kann entweder am Anfang oder auch am Ende der Datei stehen. Also einfach dranhängen und dann passt die Sache. Zu den Frames. Also man kann sich das so vorstellen, dass eben die Datei aus vielen einzelnen Stückchen besteht, die alle ihren Header haben. Der Header ist in diesem Fall von so einem Frame sehr, sehr klein. Das ist 32 Bit groß. Da stehen solche Informationen wie MPEG-Version, welche Layer das ist, die Sample-Frequenz steht drin und noch diverse andere Sachen, sowas wie ob die Datei urheberrechtlich geschützt ist, ein Error-Flag gibt's, glaube ich, und diverse andere Sachen im Header. Und danach folgen gleich die Daten, also die Audiodaten. Und optional kann man dann noch beliebige Daten noch in einem dritten Block an das Frame hängen. Die Audiodaten sind relativ komplex gespeichert, darauf möchte ich jetzt nicht näher hinaus. Und zwar werden die nicht einfach in das Frame reingeschrieben, sondern da erfolgt nochmal eine Berechnung und Reduktion. Das fällt, glaube ich, auch unter das Stichwort Quantisierung, was ich am Anfang der Sendung mal erwähnt hatte. Und ich will es jetzt hier nicht so genau erklären. Egal, ich lasse es einfach weg. Ich habe es auch gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Genau. Und es ist so, dass bei den Frames eben alle Frames eben eine feste Anzahl an Abtastwerten, sprich Samples haben. Ich glaube, bei MPEG waren das irgendwie immer 1152 Samples pro Frame. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und es gilt hier bei diesem Audio Format eben auch wie beim Film. Es gibt eine Richtlinie, wie viele Frames pro Sekunde abgespielt werden sollen. Das sind hier, ich habe mal gelesen, dass jeder Frame 26 Millisekunden enthält und das wäre dann ungefähr, ich habe es irgendwo rausgeklaut, 38 Frames per Second, die da drin sind. Und weil ich jetzt irgendwie einen Knoten in meine Skripte gebracht habe, werde ich, glaube ich, jetzt mal jemanden hier veranlassen, nochmal Musik zu spielen, bis ich sie wiedergefunden habe. Markus, Walter deines Amtes. So, was wir jetzt gerade eben hören konnten, war So Easy von Röyksopp und gleich danach im Anschluss die ersten 10 Sekunden von Apple, die sich gemeinerweise noch auf den Track 1 befunden hatten. Naja, herzlich willkommen bei Defradio, zurück, wieder. Wir sind schon fast am Ende, nicht am Ende der Zeit, aber am Ende des Inhalts. ich möchte zum Abschluss nochmal erzählen, wie ungefähr die Enkodierung läuft. Also bis jetzt war es immer sehr allgemein und wenn man sich das besser vorstellen kann, funktioniert das so. Und zwar habe ich jetzt immer von Frequenzen wegschneiden erzählt und den meisten dürfte, glaube ich, nicht klar sein, wie man Frequenzen wegschneidet, weil irgendwie ist es ja nur eine Welle. Und zwar ist es ja so, ich hatte ja vorhin gesagt, dass man eben solche Schwingungen eben mit der Pulscode, also Modulation, also PCM darstellen kann. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die ist weniger bekannt, es sei denn, man hat da entsprechende Vorlesungen gehört oder sich auch informiert. Und zwar ist es so, es lässt sich jede beliebige Schwingung, also es muss keine Sinusschwingung sein, sondern ein beliebiges Signal, Geräusch, Musik, irgendwas, durch eine Anzahl, durch Sinusschwingungen darstellen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Sprache, also Hallo, dies ist ein Text oder sowas, speichern will, dann kann ich den eben in einzelne Sinusschwingungen zerlegen. Also ich habe eine Sinusschwingung von so und so viel Hertz, eine Sinusschwingung von so und so viel Hertz mit der und der Amplitude und ich kann dann diesen Sound quasi auch nur durch diese Sinusschwingungen beschreiben. Und ihr kennt sicher alle die Darstellung von solchen Graphen, wenn man zum Beispiel auf sein Winamp oder XMS schaut, sieht man es gleich in diesen kleinen Darstellungsfenstern, und zwar sieht man so lustige kleine Balken, die da hochspringen und runterspringen. Das sind die einzelnen Frequenzen. Und bei der MP3-Enkodierung läuft es eben so, dass du vielleicht anfangs dein Signal im PCM hattest, zum Beispiel wenn du gerade es von CD hattest. Und das wird dann im ersten Schritt erstmal in die entsprechende Frequenzdarstellung gebracht mittels einer Fourier-Analyse oder Fourier-Transformation, in dem Fall ist es, glaube ich, Fast-Fourier-Transformation. Dann werden eben diese Balken in Frequenzbänder oder auch Subbänder zerteilt. In dem Fall sind das 32 und jedes von diesen Band beinhaltet 625 Hertz. Also man fängt irgendwie bei ungefähr 20 Hertz an und dann ist das erste Band dann bis 645 und das zweite Band ab 646, dann bis so und so weiter. Und so zerlegt man eben dann die einzelnen Bereiche und jedes Band wird dann einzeln komprimiert. Dieser erste Schritt, dieses Zerlegen und Umwandeln, nennt man eben Zeitfrequenzzuordnung. Und da gibt es dann mehrere Schritte und das ist auch unterschiedlich zwischen den einzelnen Layern, also es wird teilweise komplexer. Ich reduziere mich jetzt einmal auf ein sehr einfaches Beispiel. Es läuft halt dann so, du hast ein Band und auf diesem Band wird dann der lauteste Ton, also die lauteste Frequenz gesucht und alle anderen Frequenzen, die dann einen bestimmten Betrag leiser sind, die werden dann eben wegen diesen Maskierungen rausgelöscht, muss ich nicht mehr speichern. Und ich wende einfach das psychoakustische Modell an, um dann eben diese Frequenzen rauszuschmeißen, bis ich nur noch die, ich sage jetzt mal, notwendigen habe. Und das mache ich eben mit den gesamten Daten, mit allen Bändern. Und dann läuft dann eben die restliche Komprimierung. Also das war jetzt dann diese Quantisierung, wo dann eben noch zusätzlich gekürzt wird und eben dann auch noch die Hoffmann-Komprimierung, die ich vorhin mal erzählt hatte. Genau. Und dann wird das eben in seine Frames geteilt und in die Datei geschrieben und das Ding ist fertig. Ich habe jetzt immer über MP3 erzählt. Das ist ein bisschen ungerecht, sage ich mal. Es gibt da nämlich auch was anderes, das jetzt publiker wird und auch seine Existenzberechtigung hat. Und zwar ist das eben dieses Org. Dazu habe ich jetzt nichts vorbereitet. Ich muss zugeben, dass ich gestern ein bisschen lang weg war und heute früh das noch irgendwie auf letzte Eisenbahn geschafft habe. Kann man vielleicht mal nachholen. Ebenso wie wir den RFID-Beitrag von letzter Sendung vor 2 Wochen oder so mal nachholen wollten. Machen wir alles noch. Ehrenwort. Hatten wir vorhin ein Musikwunsch von Theresa und wir haben gesagt, dass sie sich das nur wünschen darf, wenn sie es auch selber ansagt. Und jetzt bitte ich sie mal zu Wort, auch möglichst viele Worte zu verwenden, um eben jetzt das nächste Lied anzusagen. Theresa, bitte.
Also, viele Worte habe ich da nicht dazu. Ein gutes Lied von Gotham Project und es heißt Epoca und das möchte ich gern hören.
Wird gemacht.
Danke.
Okay, hallo wieder bei Death Radio. Die letzten 10 Minuten könnt ihr jetzt noch genießen, bevor unser Nachfolger dann kommt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Ja, genau. Also ich bin jetzt mit dem Kram am Ende. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas sagen wollt, dann könnt ihr das im Chat jetzt tun oder für immer schweigen. Ihr könnt auch anrufen unter 0731, also immer Vorwahl, dann die 9386299. Ich wiederhole nochmal, die 0731 9386299 und dann können wir noch ein bisschen Zeit schinden. Ansonsten, nächste Sendung wird XML sein, kurze Revue von dem Pro-Seminar. Chaos-Seminars vom Chaos Computer Club Ulm, der sich jeden Montag in der Uni im Café Einstein um 19.30 Uhr trifft. Also wer Interesse hat, kann da gerne mal vorbeischauen. Auf der Homepage ulm.ccc.de findet ihr auch dann die Vortragsthemen. Wenn euch was interessiert, dann schaut rein, hört's rein und so weiter und so fort. Möchte Theresa noch irgendwas sagen?
Tschüss.
Ja gut, dann sagen wir jetzt Tschüss und spielen auch schon das letzte Lied.